Dann vielen Dank, Herr Kienzler, dass Sie sich bereit erklären, das Interview mit uns zu führen. Und wir würden Sie bitten, sich einfach am Anfang noch mal kurz vorzustellen, wer Sie sind und was Sie in Jena im Institut machen.
Ja, ich heiße Wolfgang Kienzler. Ich bin 1995 ans Institut für Philosophie gekommen, nach Jena, mit Professor Gabriel, der damals einen Ruf bekommen hatte und der unter anderem mit mir zusammen über Frege gearbeitet hat. Das war eigentlich unsere Verbindung. Außerdem war er ein Betreuer meiner Dissertation gewesen. Und ich habe am Lehrstuhl für Logik und Wissenschaftstheorie gearbeitet und eine Habilitation zu Frege geschrieben und viel über Wittgenstein und auch ein bisschen bekannt gearbeitet. Ja, so ist es.
Ja, dann würden wir gleich anfangen. Genau, wir befassen uns ja gerade eben mit der Aufstellung der Friesbüste in dem Hörsaal Z1 in der Philosophie in Jena. Und genau, vielleicht auch dafür nochmal so eine größere Einordnung, wer Fries eigentlich war und welche Rolle er auch für die Philosophie in Jena gespielt hat oder spielt.
Ja, das ist eine etwas nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Die einfachste Kurzantwort war, dass in Z1 eine Darstellung der Jenaer Philosophentradition eigentlich stattfinden sollte. Dort befinden sich schon oder befanden sich schon seit längerer Zeit Büsten von Fichte, Schelling und Hegel. Und etwas später wurde noch eine Büste von Frege hinzugefügt. Und die Friesbüste war gewissermaßen die fünfte Büste, die die Darstellung der Jenaer Philosophentradition abrunden und so einigermaßen vervollständigen sollte. Von Anfang an war es eigentlich so, dass keine große Einigkeit bestand darüber, dass Fries genauso bedeutend, ja, das ist ja falsch gesagt, es bestand eigentlich Einigkeit darüber, dass Fries nicht so bedeutend ist wie die anderen vier und dass es in gewisser Weise eine gewisse Beliebigkeit hat, Fries auf die gleiche Weise zu ehren, gewissermaßen mit einer Büste bezogen, was die philosophische Bedeutung angeht. Das war sozusagen der Hauptproblempunkt zur Zeit der Aufstellung. Zu Fries vielleicht selbst zu sagen, für Leute, die sich mit der Geschichte der Philosophie auskennen, ist der Name Fries ein bekannter Name. Und zwar insofern Fries, der zu der damaligen Zeit vielleicht bekannteste Kritiker des deutschen Idealismus war. Also Fries hat sich intensiv und ausführlich, kritisch und sehr polemisch mit Fichte, mit Schelling und mit Hegel auseinandergesetzt. Fries war außerdem von, verglichen mit den anderen drei deutschen Idealisten, ein, ja, die ganze Zeit in Jena. Also er hatte einen sehr viel stärkeren Jena-Bezug. Biografisch und ja, vor allem biografisch oder von seiner Tätigkeit her als die anderen. Was gewissermaßen ein Punkt dafür ist, ihn als ein Teil der Jenaer Tradition aufzufassen. Tatsächlich ist es so, dass Fries sehr viele Bücher geschrieben hat. Er hat sich bei allem ausgekannt, auch in den Naturwissenschaften und der Mathematik war er auf der Höhe der Zeit. Es ist aber so, dass keines der sehr vielen Bücher, die er geschrieben und veröffentlicht hat, wirklich ein Klassiker geworden ist. Also von Fries gibt es eigentlich keine klassischen Schriften. Und insofern kennt kaum jemand in der Gegenwart Schriften, die Fries tatsächlich geschrieben hat. Fries ist bekannt als eine Figur, die in der Geschichte der Philosophie gewirkt hat und durch das Berufsverbot auch um seine Wirkung teilweise gebracht worden ist. Aber er ist kein, in dem Sinne kein Klassiker der Philosophie und es gibt, glaube ich, kein, also, ja, kein Werk Klassiker der Philosophie, wo Fries wirklich vorkommt mit einem eigenen Artikel.
Danke für die Einschätzung auf jeden Fall. Also auch zur heutigen Relevanz. Genau, es ist ja trotzdem eben diese Büste von ihm aufgestellt in dem Vorlesungssaal. Und zu dieser Aufstellung oder als Ideengeber dieser Büste gilt ja Wolfram Hochrebe, der die Büste 1999 schon angekündigt hat. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen zu der Auseinandersetzung mit Fries im Kontext eben dieser angekündigten Ehrung auch. und der tatsächlichen Einweihung 2000, also wie die Auseinandersetzung vielleicht auch am Institut zu dieser Einweihung ablief?
Ja, dazu würde ich gerne noch ein klein bisschen weiter ausholen, weil die Art, wie es zu der Büste kam, ein bisschen verwickelt ist. Tatsächlich habe ich das auch erst mit der Zeit erfahren. Also ich war da, das beruht auf Gesprächen und einigen Recherchen meinerseits. Es gab ja vor 1989 in Jena ein Interesse an Fries, was von Seiten der Physik kam, also außerhalb des Bereichs der Philosophie. Und aus Gesprächen habe ich erfahren, also ich kann das nicht offiziell verifizieren, also nicht drucken lassen, dass es Pläne gab, das Institut für Philosophie oder die Sektion Philosophie, die es damals gab, also die marxistisch-leninistisch orientiert war, also die ideologische marxistische Sektion Philosophie, durch ein naturphilosophisch orientiertes Institut für Philosophie zu ersetzen. Und in diesem Zusammenhang sollte Fries so eine Art leitender Autor sein eigentlich. Also Fries als Verbindung zwischen Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, und der Philosophie. Diese Pläne wurden dann nichts, aber im Rahmen dieser Pläne wurde unter anderem wurden verschiedene Fries-Projekte geplant. Und eines dieser Fries-Projekte führte dazu, ja, man kann es sagen, es wurde ein Fries-Projekt bei der DFG beantragt. Derjenige, der es beantragt hatte, der kam aus der Physik, wurde dann kurzfristig wegen Stasi-Verwicklungen entlassen. Und dann wurde das Projekt weitergegeben an einen ausgebildeten Physiker, der eine Art Aufbaustudium oder Einführungsstudium in die Philosophie gemacht hatte. Das ist heute Professor Kai Hermann, der in Chemnitz außerplanmäßiger Professor ist. Kai Hermann hat dann dieses zweijährige Projekt zu Fries durchgeführt. Und Hoogrebe, der damals der Institutsdirektor war, hat das vermittelt. Und Hoogrebe hat gewissermaßen der ist der Gründungsrektor des neuen Instituts für Philosophie, das 1992 gegründet wurde. Und Hoogrebe hatte das Interesse, den Standort Jena möglichst stark zu machen, und zwar möglichst rasch, möglichst stark zu machen. Und zu diesem Zweck hat er versucht, die Ressourcen, die über die Jena verfügt, die sozusagen auch Jena-spezifisch sind, so weit wie möglich, zur Geltung zu bringen und irgendwie darzustellen. Und zu diesen Ressourcen gehört eben natürlich der deutsche Idealismus mit Fichte, Schelling und Hegel. Es gehört Frege, der gewissermaßen der 40 Jahre in Jena gelehrt hat, wenn auch in der Mathematik, der aber in der Philosophie sozusagen eine dominierende Figur geworden ist, bis in die Gegenwart. Und dazu gehört er auch nach Hoogrebes Einschätzung in Zusammenarbeit mit den Physikern und Herrn Hermann, auch Fries, obwohl nach mündlichen Berichten Hoogrebe nie von Fries besonders begeistert war. Und in Hoogrebes Schriften wird Fries zwar mal erwähnt, aber nicht besonders hervorgehoben. So gesehen ist Hoogrebe als Hauptinitiator dieser Gesamtveranstaltung, die zu den fünf Büsten führte, anzusehen. Sämtliche fünf Büsten wurden neu angefertigt nach der Wende. Die sind also keine Altbestände, die wurden neu angefertigt und durch Stiftungsgelder finanziert, sodass eine Art Neuausstattung des Hörsaals der Philosophie sein sollte, die auf diese Weise dargestellt wurde. Ja, im Vorfeld gab es dann einmal die Frage, ob Fries wirklich so bedeutend ist. Und eine, dazu möchte ich noch ganz kurz als Einschätzung geben, dass schon zu Friesens Lebzeiten die Philosophie von Fries als seicht angesehen wurde. Das heißt, nicht besonders tiefsinnig, aber dafür zugänglich und kompatibel mit den Naturwissenschaften. Also hat sozusagen auch eine positive Seite. Und diese, ja, diese Eigenheit der friesischen Philosophie sozusagen sehr flexibel anwendbar zu sein in Bezug auf für Naturwissenschaftler, das scheint auch eine gewisse Attraktivität für die Zeit der, ja, in der Vorbereitungszeit sozusagen der Büste gewesen zu sein. Dass Fries ein Philosoph ist, der für Naturwissenschaftler oder bei Naturwissenschaftlern sehr gut kompatibel ist sozusagen. Und es gibt auch eine Verbindung zwischen Fries und Popper tatsächlich, dass das ja berühmte Münchhausen-Trilemma der Begründung bei Popper manchmal, also bei Popper selbst sogar, als das Friesche Trilemma bezeichnet wird, sodass man eine gewisse Verbindung zwischen dem kritischen Rationalismus Poppers und der friesischen Philosophie gesehen hat oder sehen kann. Das ist historisch ein bisschen fragwürdig, aber immerhin ist es eine eindeutige positive Anknüpfung auch sozusagen von Seiten des 20. Jahrhunderts gewesen. Aber zurück zu dem Hintergrund der Friesbüste. Also die scherzhafteste Version der Friesbüste war, dass die Überlegenheit des deutschen Idealismus das drei gegenüber einer eher realistischen, wissenschaftsorientierten Philosophie, dass das Übergewicht eben zu groß sei und dass es schöner wäre oder harmonischer, ein Verhältnis von 3:2 zu haben. Also das war die ein Gedanke des zahlenmäßigen Ausgleichs, was natürlich ein bisschen albern ist, aber vielleicht für die Ästhetik oder die Raumwirkung eine gewisse scherzhafte Wahrheit hatte. Im Vorfeld der also Finanzierung und Aufstellung der Friesbüste gab es auch die Auseinandersetzung um die politischen Äußerungen Fries, also zum Judentum. Das war also bekannt schon die ganze, also auch im Vorfeld bekannt, war immer schon bekannt, kann man sagen. Das ist nicht etwas, was erst spät irgendwie ausgegraben wurde, wie ich aus Gesprächen erfahren habe. Die generelle Einschätzung, soweit ich das nachvollziehen kann und die ich auch im Großen und Ganzen selber geteilt habe zu der damaligen Zeit, war, dass das ziemlich hässliche Sachen sind, die Fries da gesagt hat, dass es sehr unangenehm ist, gewissermaßen, dass das überhaupt existiert. Drittens, dass diese Äußerungen mit der Philosophie von Fries eigentlich keinen Zusammenhang haben, sodass sie jetzt sachlich keinen Hinderungsgrund sind, sich mit Friesens Gedanken zu befassen, wenn man das möchte. Und dass die generelle Einschätzung war, dass dieser Aspekt angemessen gewürdigt werden müsste. Und man hatte die Meinung, dass es auch geschehen ist. Und ich möchte ganz kurz sagen, wie das war. Also auf dieses Fries-Projekt, von dem ich gesprochen hatte, wurde abgeschlossen mit einer Fries-Tagung. Und auf dieser Tagung gab es einen Vortrag, der explizit diesem Thema gewidmet war und in dem das ausführlich dargestellt wurde. Und das war ein Thema. Und dann ansonsten ging es hauptsächlich um Fries im Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Und auf diesen Vortrag wurde im Vorfeld der Büsteneinweihung und Aufstellung auch verwiesen. Und man hatte das Gefühl, da hat man eigentlich genug getan. Und das Ergebnis der ganzen Sache ist, dass diese Äußerungen erstens lange her sind, dass sie zweitens im Rahmen der Zeit gesehen werden müssten und dass sie drittens, ja, das ist im ersten Experiment enthalten, für uns in der Gegenwart eigentlich nicht wirklich ein akutes Problem darstellen. Sondern, dass wir sagen würden, okay, das ist etwas, was Fries gemacht hat, wir finden das nicht schön und lehnen das inhaltlich ab, sofern wir das überhaupt beurteilen wollen. Aber es ist kein Grund jetzt da, das wäre kein Grund, Fries nicht aufzustellen. Der Grund wäre, dass Fries nicht bedeutend genug wäre. Das war ein viel stärkeres Argument gegen Fries. Die Aufstellung selbst, soll ich da noch was zu sagen? Ich weiß, war das jetzt noch ein extra? Also es gab im Rahmen der Aufstellung also es war keine so riesenfestliche Angelegenheit, es war im Z1 ein Vortrag des besten Frieskenners der Welt, die es derzeit gibt, Professor Gerd König, der die Fries-Ausgabe maßgeblich mit herausgibt und betreut. Bis heute und seit 50 Jahren über Fries arbeitet, der alles über Fries weiß. Professor König hat einen sehr schönen und, wie ich aus meinen Notizen weiß, sehr langen Vortrag gehalten, in dem er auch diese Frage der antijüdischen Äußerungen sozusagen berücksichtigt hatte und auf eine ähnliche Weise zum Schluss gekommen ist, dass das ja sehr unangenehm ist, aber nicht davon abhalten kann, Fries sozusagen als Philosoph zu würdigen.
Darf ich vielleicht da gleich noch nachfragen? Genau, weil Sie ja gerade auch gesagt haben, dass es teilweise auch als zeitgemäß sozusagen eingestuft wurde. Ich weiß nicht, ob Sie auch eine Bewertung vornehmen wollen, aber gerade in Bezug auf die Debatte um den Friesweg, der ja auch nochmal so die ganze Diskussion um die Ehrung von Fries in Jena angestoßen hat, auch nochmal, gab es auch gleichzeitig irgendwie so Argumente, wie das Fries quasi als Vordenker der Shoah zu sehen wäre und dann eben dem gegenübergestellt, so der Antijudaismus bei Fries wäre zeitgemäß gewesen. Ich weiß nicht, wie Sie das bewerten würden.
Ja, dazu würde ich sagen, dass die, also zeitgemäß finde ich eigentlich ein sehr unglückliches Wort. Also das Wort, was ich damals oft gehört habe, ist zeitbedingt. Also zeitgemäß klingt, dass es irgendwie cool ist, das so zu sein. Ich würde sagen, das war niemals cool, solche Sachen zu sagen. Das wurde auch damals also scharf verurteilt. Es gab auch eine Kontroverse sozusagen, einen Streit um diese Äußerungen von Fries, wie Sie ja auch selber wissen. Aber zeitbedingt kann man sagen, also Fries war ein extrem polemischer Autor, der auch die deutsche Idealismus, zu den deutschen Idealisten Sachen gesagt haben, die sehr, eigentlich sehr furchtbar sind, die man eigentlich heute nicht drucken dürfte. Also der Umgangston war ein anderer, man hat sich andere Dinge erlaubt zu sagen. Das nur als eine Vorbemerkung. Ich würde es vielleicht so sagen, die Einschätzung von Fries, ich möchte das mal allgemein sagen, dann sage ich was über mich. Die Einschätzung von Fries in Jena war so, dass Fries in erster Linie als Vertreter, ja, einerseits als bedeutender Philosoph im Allgemeinen wahrgenommen wurde, aber zweitens und ich denke vor allem in erster Linie als liberaler politischer Position, also im weiteren Sinne als Vertreter der demokratischen Entwicklung in Deutschland und in dem Sinne als ein Vertreter derjenigen Entwicklung in Deutschland, die zu einem anderen Ergebnis geführt haben sollte eigentlich als der Etablierung des Deutschen Reiches unter Bismarck. Also Fries hat gewissermaßen hätte sich ein föderaleres Deutschland und auch ein demokratisches Deutschland vorgestellt, als es später also tatsächlich umgesetzt wurde. Und ich denke, das war der Hintergrund für ja, Leute, die sich selbst im weiteren Sinne als liberal verstanden haben, um darauf sozusagen hinzuarbeiten, dass Fries ein sehr schönes Denkmal am Fürstengraben bekommen hat, 1873 zum 100. Geburtstag. Und der, ja, den Friesweg sozusagen, ich weiß nicht genau, warum der Friesweg Friesweg heißt, es gibt noch den Reinholdweg, also es gibt viele Leute, die in Jena mal was gemacht haben, auch die Leute, die sozusagen insgesamt mittelbedeutend sind, aber die für Jena eine gewisse Bedeutung haben. Und relativ viele von denen haben Straßennamen bekommen. Und ich denke, es gibt genügend positive Gründe, um Fries einen Straßennamen oder gab genügend positive Gründe, um Fries einen Straßennamen in Jena zu geben. Ich denke, das ist überhaupt nicht gar keine Frage. Und die Frage ist aus meiner Ansicht dann höchstens die, dass man sagt, disqualifizieren diese Äußerungen, sozusagen diese politischen Äußerungen Fries zum Judentum, ihn so sehr, dass alles andere dadurch praktisch eigentlich aufgehoben wird und wir mit Fries nichts mehr zu tun haben wollen. Ja? Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig, ne, ob das wie man diese Sache sagen sollte. Ja, bis heute eigentlich nicht. Ne? Also sowas wie Vordenker der Shoah finde ich vollkommen historisch fern, eigentlich abwegig zu sagen, dass, also erstens denke ich, ist die gedankliche Verbindung nicht sehr direkt. Ne? Und nee, überhaupt nicht. Ne? Also ich würde sagen, das passt nicht. Ne? Also ich würde sagen, das ist eine Art kurzschlüssige Überinterpretation, wenn man das so eng zusammenfasst. Also das ist, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ne? Ich würde sagen, da müsste man schon ein bisschen mehr differenzieren und sozusagen die, man kann sozusagen jetzt den Grundsatz sagen, dass alle Personen, die jeweils, ja, kann man sagen, antijudaistische oder antisemitische Äußerungen getan haben, dass wir die mit keinerlei Ehre versehen wollen. Das ist aber eine sehr radikale Position und da würden noch viele andere Personen natürlich außer Fries auch drunter fallen. Also so gesehen, würde ich sagen, kann der Friesweg und der Friesweg bleiben. Also, ja, von mir aus gesehen. Jetzt habe ich sicher irgendwas vergessen, aber
sonst vielleicht auch daran anschließend, ja. Vielleicht so die Frage, wie Sie es betrachten würden, generell so einen, also falls man das überhaupt generell sagen kann, so einen aktuellen Umgang mit PhilosophInnen, die rassistisch, antisemitisch, sexistisch und so weiter geschrieben oder sich geäußert haben, also wie der Umgang damit aktuell vielleicht in der Philosophie stattfindet?
Ja, also ich selbst habe, ja, wie soll man sagen, ich selbst beteilige mich eigentlich an dieser Debatte, in die ja Frau Esser zum Beispiel ja sehr involviert ist, persönlich eigentlich eher nicht. Ich verfolge das eher von ferne. Ich würde vielleicht Folgendes sagen, dass die, ja, wenn man sich anschaut, was Kant über die Möglichkeit, dass Mädchen studieren dürfen, gesagt hat, ne, er fand das ganz fern. Und würde ich sagen, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich würde sagen, das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Und soll man deswegen Kant nicht lesen, dann würde ich sagen, nee, das stimmt irgendwas nicht, wenn man zu so einem Schluss kommt. Ne? Also in dem Sinne, denke ich, gibt es da eine viel, ja, es gibt viel zu bedenken, aber ich denke, das sollte man auch tun. Ne? Und man sollte auch, wenn man sich jetzt mit Kant beschäftigt oder mit Fichte oder Hegel, diese Überlegungen dazu, wie sich diese Personen zu diesen Fragen gestellt haben oder was sie da geäußert haben, ja, da sollten wir drüber nachdenken und gucken, wie soll ich sagen, wie sich die Welt zum Glück ein bisschen verändert hat. Ne? Das ist, wie unterschiedlich das, kann man sagen, der Stand ist von Mensch, gerade von Menschen wie großen Philosophen, die normalerweise eigentlich sich bemühen, ja, konsequente Weise zu denken und nicht mal das und mal das zu glauben, ne, dass es nicht Zufall ist. Ne? Und das ist immer schon eine Aufgabe. Ne? Also ich würde sagen, es ist eine Aufgabe und da gibt's noch viel zu tun. Und ich finde auch, dass solche Erfahrungen, die auch Ärgernisse darstellen oder es auch peinlich ist, ne? Also wenn man irgendwie jemanden bewundert, vielleicht wie Kant oder irgendjemanden, und dann erfährt man, dass diese Person Sachen geglaubt hat, die überhaupt nicht stimmen können. Man, Kant war gegen das Impfen. Ne? Kant dachte, Impfen ist ein Verbrechen, wenn man damit Menschen absichtlich krank macht. Also Kant hätte wahrscheinlich eine Gesetzgebung, die Impfen verbietet, unterstützt. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Und andererseits würde man sagen, ja, heute wäre mitten in der Diskussion. Ne? Also das ist schon verblüffend. Ne? Vor kurzer Zeit hätte man gesagt, ja, man weiß nicht so genau. Ne? Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Und es gibt vielleicht noch eine Sache, die ich sagen möchte. Und zwar, Im Rahmen der Philosophie ist es ja so, dass man versucht, möglichst aus Prinzipien Sachen zu verstehen. Und eine ganz wichtige Frage ist es in dem Zusammenhang, ob anstößige Meinungen oder Äußerungen, die wir bei Leuten finden, ob die mit deren Prinzipien zusammenhängen oder nicht. Also Kants Kritik des Impfens hängt mit seinen Prinzipien zusammen, dass man eben nicht eine Person, deren Zweck an sich ist, ein freies Wesen ist, mit Absicht krank machen darf. Ne? Das folgt direkt aus Kants Prinzipien. Da muss man überlegen, was macht man da eigentlich. Ne? Bei Fries zum Beispiel jetzt die Frage, warum Fries so furchtbare Sachen gegen Juden geschrieben hat und gesagt hat, oder Wartburg fest gesagt hat, also eben die verkürzte Fassung finde ich noch viel schlimmer. Ne? Da sagt einfach, ich hasse die Juden, steht da irgendwo. Und dann mittendrin mit anderen Dienern, also mit anderen Sachen, die er auch hasst. Ne? Und also ich habe keine innere Verbindung gefunden zwischen dem, also diesen Äußerungen und dem, was Fries so im Allgemeinen sagt über die Welt und wie das alles organisiert werden sollte. Hätte sich das auch anders überlegen können. Ne? Also das ist, finde ich, auch einen interessanten Punkt. Ist keine Entschuldigung. Wenn, man könnte sagen, es ist weder eine Entschuldigung, wenn es nicht zusammenhängt, wenn es sozusagen Holter die Polter ist, noch ist eine Entschuldigung, wenn man sagt, ja, der konnte gar nicht anders, der musste so denken. Ne? Ich denke, Fries hätte überhaupt nicht so denken müssen. Ne? Also jetzt in diesem speziellen Fall. Okay, ne? Ja. Danke.
Genau, vielleicht nochmal zu der Diskussion um die Ehrung von Fries zurück. Also Sie haben eben ja auch gesagt, dass es verschiedene Argumente gab, unter anderem dieses Zahlenverhältnis. Wir haben jetzt auch noch gelesen, quasi, dass Befürworter auch ganz stark irgendwie auf so ein gewisses Gold, das es noch zu heben gilt, in Fries Werken eingegangen sind. War das tatsächlich irgendwie so Teil dieser Diskussion am Institut auch zu der Ehrung? Oder wie würden Sie dieses Gold bewerten? Oder wie verlief eigentlich die Diskussion so richtig? Also so ging es eher um dieses Zahlenverhältnis oder doch auch irgendwie nochmal stark um diese Inhalte?
Ja, nein, es ging nicht ums Zahlenverhältnis. Das war nur eigentlich ein Scherz. Nein, also es gab sozusagen, eine richtige Diskussion gab es eigentlich nicht. Ne? Das war alles sozusagen, ein paar Professoren unterhielten sich und haben überlegt, ja, machen wir das oder machen wir das nicht. Also es gab eben keine Diskussion am Institut, an die ich mich erinnern könnte. Schon gar nicht unter Einschluss der verschiedenen Statusgruppen oder der Studierenden oder so. Also kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Das Einzige, was es gab, also es gab einen entschlossenen Fries-Gegner, das war Klaus Fiebig, der sozusagen aus seiner Perspektive, dass nämlich Hegel sozusagen die bedeutendste Person ist und auch die Person, die eigentlich alles richtig gesehen hat. Ja, Herr Fiebig hatte die Ansicht vertreten, dass es zwar im 19. Jahrhundert und bis heute oft so gesehen würde, dass Hegel der Philosoph der Reaktion war und Fries der Philosoph der demokratischen Opposition, also in der Zeit des Vormärz etwa, ne? Also zu beider Lebzeiten, dass es in Wirklichkeit aber so gewesen sei, dass Fries so ein Pseudoliberaler war, der eigentlich, wie man an den antisemitischen Äußerungen sieht, in Wirklichkeit sozusagen die rückwärtsgewandt und ja, negativ zu bewerten ist, während Hegel die Grundlagen der Moderne und der modernen Auffassung von allem eigentlich und insbesondere von Freiheit gewesen ist. Also sozusagen, Fiebig war nach meiner Erinnerung die einzige Person, die ein wirklich ja, vitales Interesse daran hatte, an Fries, allerdings ein negatives Interesse, nämlich ein Interesse daran, dass Fries kritisiert wird. Und er wollte verhindern eigentlich, dass die Büste aufgestellt wurde, konnte sich aber nicht durchsetzen am Institut damals. Nochmal zu der Frage mit dem Gold. Es gab die Meinung bei einigen Professoren am Institut, dass Fries doch ein relativ bedeutender Philosoph sei, in dessen Werken mit Sicherheit interessante und gute Sachen zu finden sind, das besagte Gold. Selbst wenn Fries jetzt mit Sicherheit niemals so bedeutend gefunden werden wird wie Hegel etwa oder Frege, etwa aus Professor Gabriels Sicht. Aber dass Fries jetzt vielleicht genauso bedeutend sein könnte wie Schelling, das hätte er schon für möglich gehalten. Also Schelling ist so, man weiß nicht so genau, wie bedeutend Schelling jetzt wirklich ist. Und bei Fichte gibt es auch so gewisse Einschränkungen der allgemeinen Wertschätzung. Also das hat man schon für möglich gehalten. Und ich muss sagen, dass es gab auch einige, also im Umkreis des Instituts in Jena, einige Arbeiten, die so einzelne Aspekte von Fries ein bisschen zusammengestellt, recherchiert haben. Aber meines Wissens ist dabei nicht wirklich was besonders Interessantes rausgekommen. Ne? Also so gesehen würde ich sagen, ist die Existenz, dass es eine Fries-Ausgabe gibt, die sehr schön gemacht ist und so und sehr sorgfältig gemacht wird und auch kommentiert wird, für die Erforschung der Geschichte der Philosophie des 19. Jahrhunderts eine Fundgrube. Und dafür würde ich auf jeden Fall sagen, ist es wichtig und wertvoll, dass es zum Beispiel diese Ausgabe gibt. Und Fries hat in der Interaktion mit Leuten oder in der Art, wie Leute auf ihn reagiert haben, tatsächlich eine Rolle gespielt in dieser Zeit, die relativ bedeutend war. Und dafür ist es wichtig, sozusagen, dass die Dokumente da sind. Und in dem Sinne würde ich das in jeden Fall unterstützen und finde das eine gute Sache. Aber für diesen Gedanken, dass Fries der Klassiker der Philosophie ist und zufälligerweise eben in Jena war, da ist eigentlich nicht sehr viel bei rausgekommen. Also auch von Seiten der Fries-Befürworter oder der Interessenten daran, also schrecklich viel Begeisterung für Fries, da ist eigentlich nicht aufgekommen. Das sind kleine Goldkörnchen. Also mal das und mal das.
Okay. Also das heißt so quasi die Beschäftigung mit Fries und diese Sammelwerke quasi sind sinnvoll auch für die Tradition der Philosophie, wie Sie sagen, aber quasi für die Philosophie in Jena jetzt gerade spielt das eigentlich keine große Rolle. Und ich weiß nicht, wie sehen Sie quasi so die Ehrung von Fries an? Also wie stehen Sie denn zu der Errichtung der Büste letztlich? Oder zur Einweihungsfeier?
Ja, ich habe eigentlich, ich meine, in der damals, als die eingeweiht wurde, war ich Assistent und hatte da nicht das Gefühl, dass ich da jetzt für das Institut irgendwie sprechen muss. Und ich dachte eigentlich, dass es langweilig ist. Ne? Also ich hatte eigentlich keine wirkliche Meinung dazu, ganz ehrlich gesprochen. Und das ist noch ein Punkt, den ich nochmal betonen möchte. In der damaligen Zeit war auch zwei Punkte. Erstens dachte ich, naja gut, wenn die Leute eben da Fries haben wollen und wenn Fries mit der Tradition der Philosophie in Jena, mit dem historischen Element da verbunden ist, dann kann das ruhig da sein und erinnert daran, dass Fries für Jena mal eine Zeit lang relativ wichtig war. Und da würde ich sagen, das würde ich akzeptieren. Ich selber interessiere mich für Büsten eigentlich nicht. Und wenn die da rumstehen, habe ich nicht das Gefühl, zu denen aufzuschauen und zu denken, dass das eine besondere Ehrung eigentlich ist. Sondern ich habe das eher so als ein Erinnerungszeichen verstanden und dachte, von mir aus könnten auch noch ein paar mehr sein. Ne? Und dann kann man ab und zu mal drüber nachdenken, was da für Leute in Jena mal Sachen gemacht haben. Und ich würde das nicht, mein bevorzugtes Konzept wäre, dass es eine Art Erinnerungszeichen gibt, die nicht per se eine Ehrung sind und die nicht per se sagen, alles, was diese Person gemacht hat, war großartig oder gut. Ne? Sodass man auch durchaus in kritischer oder halbkritischer Absicht diese Sachen da ansehen kann. Noch einen zweiten Punkt wollte ich sagen, dass wenn ich von heute daran zurückdenke, was ja jetzt 20 Jahre etwa her ist, hat sich das Bewusstsein für die politischen Zusammenhänge doch sehr stark verändert. Und insbesondere die Frage, ich sage jetzt mal Antisemitismus in Deutschland, wurde allgemein vor 20 Jahren eigentlich als ein Problem von der Vergangenheit eingeschätzt. Ja, dass man sagt, das ist eigentlich nichts Akutes, nichts, was uns betrifft in der Gegenwart, sozusagen der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist sozusagen eine wichtige Sache der Geschichte oder der Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist einiges sozusagen aufzuarbeiten. Aber man hat es nicht als akutes Problem angesehen. Und heute ist es einfach wie ganz anders. Ne? Also mein heute ist die, jetzt persönlich sehe ich, dass die, ja, als Philosoph würde man ja gerne es so sehen, dass die Vernunft sich irgendwie ein bisschen ausbreitet. Aber ich finde, die Gesamtsituation ist so, dass man doch eigentlich den Eindruck hat, dass eigentlich alles viel irrationaler geworden ist, oder vieles. Und dass leider auch solche Dinge wie Antisemitismus eine Aktualität wiedergewonnen haben, die einfach erschreckend ist. Ne? Und dann würde man, es ist vollkommen klar, also aus meiner Sicht ist vollkommen klar, dass die gleichen Leute, die 2000 dafür waren, die Büste aufzustellen, die es mir damit getrieben haben, dass sie das heute nicht mehr machen würden. Die würden gar nicht erst versuchen, das zu machen. Ne? Also die würden von vornherein denken, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Also ich möchte Ihnen noch ein Beispiel sagen, also wenn wir gerade dabei sind bei diesen Sachen. Ich hatte vorhin erwähnt, ich bin über Frege und Freges Philosophie nach Jena gekommen und ich hatte mit Professor Gabriel zusammen 1994 das politische Tagebuch von Frege herausgegeben und veröffentlicht. Ne? Und in diesem politischen Tagebuch von Frege von 1924 ist das alles geschrieben, gibt es auch antisemitische Äußerungen. Ne? Und wir haben dann einen Kommentar dazu gemacht. Und ja, das hat nicht dazu geführt, dass Freges Büste nicht aufgestellt wurde. Ne? Wurde nicht als so gravierend eingeschätzt. Das sind auch Aufzeichnungen, die nicht veröffentlicht wurden damals von Frege. Zuerst aus dem Nachlass bekannt geworden. Trotzdem ist ein bisschen, sind keine sehr angenehmen Sachen zu lesen und damit konfrontiert zu werden. Und es hat in Rezensionen, in Medien so ein bisschen Wellen geschlagen, da gab es ein paar Reaktionen. Und was ich eigentlich erzählen wollte, war Folgendes. Es gab dann den Gedanken, dass es eigentlich von der Post mal eine Sondermarke zu einem runden Geburtstag von Frege geben könnte, nämlich 1998, das war der 150. Geburtstag. Und das hat man aber nicht gemacht mehr. Wenn man dachte, naja, also im Post, eine Briefmarke, das ist so eine Ehrung oder sowas. Ne? Und wenn dann die Leute da mit dem Antisemitismus kommen, das ist einfach zu heikel. Also an der Stelle hat man dann einfach Nein gesagt. Ne? Und es ist natürlich auch eine andere Sache, ob man jetzt sozusagen deutschlandweit da was macht oder ob man in Z1 eine Büste aufstellt. Ne? Und da hat man schon einen gewissen unterschiedlichen Standard gehabt, der Bedenklichkeit oder dass man überlegt, ja, was macht man da und da will man wirklich dazu stehen. Und die Einschätzung war allerdings die, dass man sagen würde, es wäre sehr schön, wenn wir eine Briefmarke mit Frege haben könnten, aber wir scheuen sozusagen die mögliche Kontroverse. Das war eher die Haltung. Ja? Man könnte sagen, also ich würde sagen, Frege hätte die Briefmarke verdient, ne? Trotz dieser Sachen. Das war eher sozusagen eine Art Vorsicht, ja, eine Art Feigheit, ne? Könnte man sagen, dass man das nicht versucht hat. Und in Fries Fall hatte man diese Bedenken eben nicht. Ne? Weil da auch gab es eigentlich keine Kontroverse und nichts. Ne? Das war schon wirklich sehr, zu der damaligen Zeit wirkte das sozusagen sehr abgehangen und dass eigentlich nur Philosophiehistoriker da überhaupt eine Ahnung haben davon, dass es das gibt. Da gab es überhaupt kein Bewusstsein in der Öffentlichkeit oder so. Ne? Also das wurde dann sehr punktuell im Rahmen dieser späteren Friedenssachen dann so ein bisschen ans Licht gehoben. Ne?
Nochmal zurück zur Büste von Fries im Vorlesungssaal Z1 vielleicht. Die Büste ist ja derzeit verhüllt. Wie stehen Sie zu der Verhüllung?
Ja, das ich stehe positiv zur Verhüllung. Ich habe auch mitgewirkt bei der Verhüllung. Ne? Also ich war sozusagen dabei bei der Verhüllung. Ich habe auch sogar selbst eine Probeverhüllung vorgenommen, mal zu gucken, wie das so geht. Na, ich finde es eine gute Sache, Sachen sichtbar zu machen und Gelegenheit zu geben, über Fragen oder schwierige Fragen nachzudenken. Das sehe ich auch als eine Aufgabe meines Berufs an, ne? Sage ich mal so. So gesehen habe ich das sofort unterstützt und ja, sozusagen auch mitgewirkt. Jetzt ist natürlich der Effekt natürlich nicht gegeben, dadurch, dass in Z1 sowieso niemand ist, ne? was sehr schade ist. Aber da kann man nichts machen. Das war nicht so ganz abzusehen.
Sie meinten vorhin ja auch, dass heute wahrscheinlich diese Aufstellung der Büste gar nicht mehr so möglich wäre oder gar nicht mehr so möglich gemacht werden würde aufgrund der Kontroverse. Wie könnten Sie sich vorstellen, Reaktionen, wenn dann doch dieses Anliegen noch einmal vorgebracht werden würde, dass Personen die Büste von Fries erneut aufstellen würden? Wie würden Sie darauf reagieren heute?
Ich würde denken, dass es ein Unfug ist, ne? Also ich würde das nicht unterstützen. Sagen wir so, ne? Also ich würde jetzt nicht mich auf die Hinterbeine stellen und sagen, das muss jetzt verhindert werden unbedingt. Also dazu ist mir der Fries einfach nicht wichtig genug und das ist auch nicht eine gravierend genügende Angelegenheit, also aus meiner Sicht. Aber ich würde sagen, Leute, macht das nicht, ne? Also
so viel. Dann als letzte Frage noch, was wäre denn Ihr präferierter Umgang zu dem weiteren Verlauf, wie auf die Friesbüste Bezug genommen wird, beziehungsweise was mit dieser Büste geschehen könnte in Zukunft?
Ja, in der Hinsicht fände ich es gut, wenn man sich ein bisschen ein Gesamtkonzept überlegen würde, was man mit diesen Büsten eigentlich will, wie man sich das vorstellt und dass man nicht den Fries alleine da, nur weil der nicht einer der ganz großen Klassiker ist, jetzt den kann man wegnehmen und die anderen bleiben da, obwohl wenn man da irgendwo gräbt, an verschiedenen Stellen auch Sachen sind, die heikel sind, ne, wenn man da so ein bisschen einen strengeren Standard anstrebt. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass man das Beispiel Fries zum Anlass nimmt, sich die ganze Sache mal anzugucken und dann ein Gesamtkonzept entwickelt, was man da eigentlich machen will. Nicht so isoliert, das ist irgendwie unphilosophisch. Ne?
Haben Sie noch irgendwelche Punkte, die jetzt gerade zu kurz gekommen sind oder noch weitere Gedanken, die Sie vielleicht noch mit uns teilen möchten?
Ja, ich muss gerade mal ganz kurz überlegen, was ich vergessen habe zu sagen. Ich hatte es ein bisschen auch schon angedeutet, aber die im Rahmen des Nachdenkens über Fries und die Art, wie die Philosophie sich in Jena sozusagen aufgestellt hat nach 1992, das war jetzt für mich anhand dieser Kontroverse ein Prozess, meine eigene Umgebung sozusagen etwas bewusster wahrzunehmen. Und ein Element davon, da war ich mir gar nicht darüber im Klaren, dass es auch damit zusammenhängt, ist sogar die Ausstattung, also das Institut für Philosophie selbst, das Gebäude. Ja? Also die Strategie, die Philosophie und die philosophische Tradition in Jena fruchtbar zu machen. Ein Aspekt davon war auch, dass man ein möglichst historisch interessantes Gebäude nimmt, wo das Institut platziert werden sollte. Und das hier, die Zwetzengasse 9, ne, ist ein Haus aus dem 18. Jahrhundert und da sind Plaketten dran, also Schiller war da und Ritter und verschiedene andere Leute. Hölderlin hat einmal kurzzeitig gewohnt. Und dass sozusagen diese Tafeln in einer erweiterten Perspektive auch ein Teil dieser Selbstdarstellung des Instituts und nicht nur der Philosophie, jetzt in dem Fall aber auch der Philosophie, darstellt, dass man eigentlich sozusagen die ganze Umgebung, in der man lebt, sozusagen noch mal ein bisschen bewusster wahrnimmt. Man geht am Fürstengraben, schaut sich das Friesdenkmal an. Ja, zum Beispiel eine Kleinigkeit zum Friesdenkmal, das wollte ich Ihnen noch sagen, wo das jetzt nicht ganz direkt mit uns zusammenhängt. Als das Friesdenkmal aufgestellt wurde, 1873, gab es eine Inschrift und Fries wurde bezeichnet als kantischer Denker oder so ähnlich. Ne? Also er wurde sozusagen mit Kant in Verbindung gebracht und der Gedanke damals war, dass Kant sozusagen die kritische Philosophie begründet hat, dass Fries den Kantianismus verbessert hat und deswegen eigentlich die Philosophie der Zukunft ist. Ne? Das war die Idee ungefähr 1870. Und damals war Hegel auch nicht so bedeutend, wurde Hegel nicht so bedeutend gefunden in gewisser Weise, wie es heute ist, jetzt in der philosophischen Community. Als man 100 Jahre später, zur Zeit, also Zeit der DDR, 1972 war es, glaube ich, das restauriert hat, hat man Fries ja auch positiv gesehen. Ne? Und das Positive an Fries, was in der Zwischenzeit dazugekommen war, war, dass er die Promotion von Karl Marx befürwortet hatte. Jedenfalls hat er unterschrieben auf der Urkunde. Mehr weiß man nicht. Also es ist sehr wenig, was Fries da gemacht hat. Ein Federstrich. Und dann hat man Fries positiv gedeutet dadurch, dass man nicht schrieb, also auf der Inschrift, mal die Inschrift verändert. Und dann steht jetzt heute nicht mehr, dass er ein kantianischer Denker war, sondern ein idealistischer Denker. Ne? Man hat ihn dem deutschen Idealismus zugeordnet, der die Tradition war, die eben zu Marx führte, ne? Zu Hegel, zu Marx. Und man hat es sozusagen ihn angenähert an diese andere Gruppe. Also diese Umdeutung fand ich einen interessanten Punkt, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Und die Hegel-Fries-Kontroverse, vielleicht dazu noch ein Wort. In der damaligen Zeit ging es darum, dass man dachte, naja, Fries steht eigentlich für Deutschland und Hegel für Preußen. Also Hegel als der Philosoph der preußischen Reaktion und Fries als jemand, der sozusagen Gedanken von Deutschland hatte. Und heute, aus heutiger Perspektive, kann man natürlich mit Klaus Wiebeck sagen, naja, aber Hegel steht eigentlich nicht für Preußen, ne, sondern für die Allgemeinheit, ne, sozusagen für den Allgemeinen, für die Moderne insgesamt. Und Fries steht aus dieser Perspektive betrachtet, ja, für Deutschland, und zwar für einen Begriff von Deutschland, der zum Beispiel das Judentum ausgrenzt. Ne? Und aus der Perspektive kann man nicht leicht sagen, okay, Fries ist unmöglich, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und das hängt natürlich sehr viel auch damit zusammen, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und diese Möglichkeit, das sozusagen so unterschiedlich zu sehen, das finde ich einen der interessantesten Ergebnisse meiner halbzwangsweisen Untersuchungen zu Fries und in Sachen, wie diese ganzen Darstellungen da sind. Ja? Also wenn man zum Beispiel in einem Reiseführer von 1900, wo ein kleiner Stadtplan von Jena drin ist, ne? Reiseführer Baedeker Thüringen oder so ähnlich, ne? habe ich irgendwo. Und dann stehen die Denkmäler aufgelistet, die man in Jena sehen kann. Und da gibt es kein Hegel-Denkmal, nichts, ne? Keine Hegelstraße, nichts. Aber das Fries-Denkmal steht drin. Ne? Das stand da am Fürstengraben, da steht Fries-Denkmal. Also in dem Sinne war Fries präsenter zu der Zeit, ne? Also jetzt vor ungefähr 100 Jahren, um 1900, als Hegel. Ne? Und Hegel hat bis heute nicht eine richtige Straße. Ne? Das ist durch ein großes Leidwesen von Herrn Viehweg, ne? Dass Fries immerhin einen ganz schönen Friesweg hat, ne? Wenn auch nicht im Zentrum. Aber Hegel hat eigentlich gar nichts. Ne? Und na gut, das ist nochmal eine andere Sache, dass man gewissermaßen die Umgebung in Jena, wie Fries, wie diese Sachen da ineinandergreifen, ansehen kann. Und wenn man mit jemandem von der Bibliothek spricht, ne, also hier von der Tulp, dann ist die erste Reaktion, dass man sagt, ja, Fries ist unser bedeutendster philosophischer Nachlass. Ne? Also wenn man überlegt, was ist von Philosophen in Jena vorhanden, an Schriften jetzt, ne, dann wird man sagen, die ganzen Schriften von Frege, Hegel, Schelling und so weiter, der Nachlass liegt alles woanders. Der Nachlass von Fries ist in Jena. Und ab und zu mal gibt es da Anfragen und da wird auch ein bisschen geforscht. Irgendwo in Italien gibt es ein, zwei Leute und dann gibt es eben die Leute von der Ausgabe, die da ab und zu mal was machen. Also so gesehen, die Leute in der Bibliothek finden Fries eigentlich einen Schatz, auf dem sie sitzen. Ne? Das ist immerhin auch ein Faktor. Ne? Naja, okay, so viel dazu. Ich glaube, jetzt fällt mir im Augenblick nichts mehr ein.
Wenn Sie noch eine Frage haben. Ja, genau. Ich glaube, ich hätte noch eine Frage. Also vielen Dank auch für den Beitrag gerade noch, auch gerade so in Bezug mit der Auseinandersetzung zwischen Fries und Hegel. Das ist ja auch eigentlich nochmal sehr spannend, quasi auch irgendwie mitzunehmen und vielleicht auch daran anschließend. Sie haben mir vorhin schon gesagt, dass Sie eigentlich gerne eine gewisse Möglichkeit hätten zu erinnern, ohne dabei wirklich zu ehren unbedingt. Haben Sie eine Vorstellung, wie man das irgendwie gestalten könnte oder irgendwie, ja, was im Kopf, was eben diese Erinnerung ohne die gleichzeitige Ehrung beinhalten könnte?
Naja, man kann Sachen machen, die nicht so teuer sind wie Büsten. Ne? Also sagen die Büsten teuer, also die Sache mit der Büste ist ja auch so, dass es irgendwie teure, wertvolle Gegenstände sind, die auch noch irgendwie als Kunstwerke betrachtet werden oder jedenfalls im Prinzip. Ne? Und ich denke, wenn man da was Billigeres nimmt, und aber ganz konkret weiß ich nicht, habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber ich finde, also ich fände es zum Beispiel interessant, wenn man jetzt wenn man schon in Jena Philosophie studiert oder sich mit philosophischen Sachen beschäftigt, wenn man ein paar von den Personen und Namen da hat, sodass man sich da ab und zu mal ein bisschen Gedanken machen kann, wer war das eigentlich, was haben die so gemacht, und dann auch einen Ort hat, wo man dann vernünftige Informationen findet, was daran interessant ist oder vielleicht eben auch gerade problematisch, was problematische Sachen sind ja auch interessant. Ne? Und deswegen bin ich in jedem Fall dafür, dass man sich da so ein bisschen mit beschäftigt. Und ja, sozusagen vielleicht nur ein Detail, ich habe selber dann, also ich hatte ich besaß kein Buch von Fries oder sowas, ne? Und dann habe ich aber im Rahmen dessen gesehen, da gibt's, wurde was nachgedruckt, was ganz billig zu haben war, da habe ich dann mal reingeguckt und habe dann gesehen, dass Fries diese seine antijüdischen Ausführungen in einem anderen Buch, was 1816 erschien, über die politische Zukunft Deutschlands eigentlich, nochmal wiederholt hat. Und zwar ein bisschen anders, ne? Wurde es noch ein bisschen anders argumentiert. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr beunruhigend. Daraus ging hervor, dass Fries dann sich auch schon so ein paar Gedanken gemacht hat, wie er das macht. Dass es nicht nur eine Polemik war irgendwie, sondern dass man dann eben auch solchen Sachen nachgehen kann. Ja, das, ich möchte vielleicht so sagen, es geht nicht nur darum, ob man über die Juden zum Beispiel Positives oder Negatives sagt, sondern auch, was man dazu sagt genau und wie man das mit den anderen Sachen, die man auch so sagt, zusammenbringt oder nicht zusammenbringt. Ne? Also ob man da versucht, Verbindungen herzustellen oder nicht. Und es scheint mir so zu sein, dass Fries zumindest punktuell versucht hat, die Sache auch ein bisschen systematischer anzugehen. Und das ist natürlich dann philosophisch, ja, kann man sagen, noch problematischer, aber natürlich auch interessanter, ne? Dass man sich dann mit diesen Dingen nochmal beschäftigt und von diesen reinen Werten dann so ein bisschen abkommt. Oder das ergänzt, sagen wir mal so, das Werten ist erstmal der erste Punkt, ne, würde ich sagen. Aber dass man dann auch mal guckt, ja, wie hängen die Sachen zusammen, ohne dass man dann jetzt gleich sagt, ja, wenn der darüber nachgedacht hat, dann kann es nicht so schlimm sein. Oder ich weiß nicht, wenn er darüber nachgedacht hat, ist es vielleicht noch schlimmer. Ne? Okay, das ist, möchte ich hier offen lassen.
Genau, also ich glaube, wir haben sonst jetzt keine Fragen mehr und würden uns auf jeden Fall sehr für das Interview bedanken, gerade auch, weil es ja auch ein Beitrag irgendwie dazu ist, sich eben wirklich ausführlicher mit Fries auseinandersetzen zu können, und zwar sowohl irgendwie die problematischen Stellen zu thematisieren, als auch welche Rolle er gespielt hat oder was er quasi auch für die Philosophie oder die Tradition in Jena geben konnte sozusagen. Und genau, deswegen bedanken wir uns sehr für das.
Ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen.
Ja, gerne.
Also eine Sache, die mich jetzt vom Gedanklichen her so etwas beschäftigt hat, ist eine Spätfolge von Fries. Das ist, dass Leonard Nelson nach 1900, in der Zeit nach 1900, versucht hat, zu erklären, eine philosophische Begründung des Liberalismus zu geben, also in Schriften wie Was ist liberal? Und wo Nelson der Meinung war, die einzige mögliche philosophische Begründung des Liberalismus geht mit Fries. Also man muss sozusagen von Kant ausgehen, von dem Gedanken, dass alle Menschen Zweck an sich sind, sozusagen den Gedanken der Würde. Aber weil Kant sozusagen die Sache zu formal ansieht, braucht man irgendwie einen Ort, wo man auch so ein bisschen Gehalte herbekommen kann. Und das kann man nach der Auffassung von Leonard Nelson nur mit Fries erreichen. Deswegen hat er sozusagen die neue Friesische Schule irgendwie begründet und sich auf Fries bezogen. Gerade ja, für ein sehr attraktives Konzept oder Projekt, was dann über viele Verwicklungen dann, also institutionell und personell bis zum Godesberger Programm der SPD geführt hat. Ne? Also diese Entwicklung, sozusagen diese nachfließende Entwicklung, finde ich außerordentlich interessant und diese Gedankengänge der Versuche der Begründung von so etwas wie Liberalismus finde ich, find ich interessant. Ich finde es nicht ganz leicht nachzuvollziehen, was Nelson da sagt. Und ob das ein Grund wäre, nochmal zu Fries zurückzugehen. Aber das fand ich jetzt aus den von dem ganzen potenziellen Gold in Friesens Werken eigentlich aus meiner Sicht das Interessanteste. Ja? Dass man sich überlegt, ob da eine Verbindung ist, dass Fries uns da vielleicht was zu sagen hat und dass man da was Interessantes erfahren kann. Aber das war es, glaube ich, jetzt von dem, was ich zu sagen habe. Aber die Verbindungen sind... Ach, vielleicht noch eine Sache, mir fällt immer noch mehr ein. Die Wirkung von Fries, ich hatte ja schon gesagt, über die Bücher ging es eigentlich nicht. Die Bücher gibt es eigentlich nicht mehr, die liest auch praktisch niemand. Ne? Und sondern es geht eher über das Wirken, über persönliche Wege in gewisser Weise. Ne? Also das Wirken in der Zeit. Und das ist merkwürdigerweise bis in die jüngste Vergangenheit so gegangen. Also die einzigen Bücher, die nachgedruckt worden sind, also was ich dann kaufen konnte für ein paar Euro, das war eine Art Nachdruck eines Buchs von Fries, das in einem Heidelberger Verlag erschienen ist bei einem befreundeten Buchhändler. Also als Fries war Professor in Heidelberg, ne, eine Zeit lang. Und der Verlag, Karl Winter war das, Universitätsverlag in Heidelberg. Und diesen Verlag gab es bis vor kurzer Zeit noch. Und die haben sozusagen aus einem Jubiläum heraus, um ihren Begründer zu ehren, ein Buch von Fries nachgedruckt. Ne, sozusagen eigentlich aus der persönlichen Motivation. Ne. Und die dachten, ja, da haben wir noch so ein altes Buch und da können wir nochmal sozusagen an diese Tradition, die sie ihrerseits eben positiv, vormärzlich, demokratisch interpretieren, anknüpfen. Ja? Und in diesem Buch war eben eine Version dieser antijüdischen Aussagen auch drin. Das hat die damals offenbar nicht gestört. Ne? Könnte man denen auch sagen, ja, ich habe dann gerade das genommen. Ne? Also gut, also es ist eine ziemlich verwickelte Geschichte, in denen persönliche Sachen, also Wege und sozusagen dieses Schriftliche, sich auf eine eigenartige Weise manchmal so überkreuzen, nebeneinander herlaufen und so, sodass dass man darüber nachdenken kann, wie Sachen sich entwickeln und wie Sachen wirken eigentlich, was eigentlich Wirkung heißt. Ne? Also das ist nicht ganz einfach zu sagen. Zum Beispiel Nelson hat Sachen wieder rausgegeben, die Wartburg-Reden von, also unter anderem die Wartburg-Reden von Fries. Also Nelsons, ich glaube, Nelsons Vater war jüdisch. Also Nelson war jedenfalls eigentlich da betroffen. Ne? Und der hat war Fries so genial und überzeugend, dass er das gemacht hat. Und diese antijüdischen Passagen hat er einfach gestrichen bei der Neuausgabe. Ne? Also das lass mal weg, das ist nicht so wichtig. Ne? Für den war es offensichtlich kein Problem. Ne? Oder vielleicht schon eins, aber jedenfalls hat er das nicht thematisiert, sondern einfach gesagt, okay, da wollen wir jetzt nicht anknüpfen. Ne? Also, okay, so viel zu diesen Dingen.
Ja, dann bedanken wir uns abschließend nochmal für dieses umfassende, umfangreiche und interessante Interview.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch und das Interesse und wünsche Ihnen noch alles Gute mit Ihrer Arbeit an diesen Themen. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass mal Leute über so Sachen arbeiten. Also gesehen hat es ja auch, hat das Problematische ja auch sein Gutes irgendwie. Ne?
Ja, vielen Dank.
Alles Gute, ne?